Wir sprechen heute zu den Operationen von Knochensarkomen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil diese Erkrankungen so vielfältig sind, ganz unterschiedlich auftreten können, unterschiedlichen Altersgruppen auftreten können und vor allen Dingen für die Operationen wirklich eine große Herausforderung sind. Dazu sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Andreu.
Ja klar, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben. Also ich bin Tumororthopäde vom Beruf aus. Also ich behandle schon seit knapp 20 Jahren Patientinnen und Patienten mit Knochen- und Weichgewebssarkoma. Mhm. Bin seit dem Sommer letzten Jahres in Essen als Leiter des Instituts für interdisziplinäre Sarkomtherapie und Forschung in der Klinik für Tumororthopädie und Sarkomchirurgie hier an unserem Westdeutschen Tumorzentrum.
Wenn wir jetzt über Operationen sprechen, gehen wir eigentlich davon aus, dass die Diagnostik schon abgeschlossen ist. Also dass der Tumor schon bekannt ist, dass man weiß, wie er heißt, wie groß er ist, wo er steckt und so weiter und so fort. Jetzt hatten Sie aber schon gesagt, irgendwie man muss vielleicht trotzdem noch mal, bevor man mit der Operation wirklich starten kann, noch mal ganz konkret für die Operation noch mal eine Art, besondere Art von Diagnostik machen, ne?
Genau, zwar, Sie haben absolut recht. Wenn die Betroffenen zu uns kommen für die Operationsplanung, dann gehen wir davon aus, dass die Diagnostik abgeschlossen ist. Es kann aber sein, dass die Diagnostik nicht bei uns im Haus erfolgt ist und auch die Biopsie nicht bei uns im Haus erfolgt ist. Und manchmal haben wir bildgebende Diagnostik, die vielleicht gar nicht so aktuell ist.
Okay.
Bilder, die 2 oder 3 Monate alt sind. Und natürlich würden wir uns alle, denke ich, nicht unbedingt freuen, anhand von einer nicht mehr aktuellen Bildgebung in eine Operationsplanung hineinzugehen als Betroffene. Da würden wir schon gerne sagen, Mensch, da soll vielleicht der Chirurg, die Chirurgin einmal genau schauen, wie es bei mir jetzt heute aussieht.
Okay.
Darüber hinaus gibt es einige von den Erkrankungen, das werden wir vielleicht später nochmal detaillierter besprechen, die nach der Diagnosestellung erstmal vorbehandelt werden. Und während dieser Vorbehandlung stattfindet, kann es auch sein, dass Änderungen im Körper oder im Bereich des Tumors insbesondere auftreten. Sprich, wenn es darum geht, dann die Operation zu planen, brauchen wir auch da aktuelle Bilder, die den genauen Status uns einmal zeigen.
Also Sie meinten so, wenn jetzt zum Beispiel jemand vor der Operation eine Chemotherapie macht, ne?
Genau.
Dann wäre ja auch eigentlich das Ziel der Chemotherapie, dass der Tumor kleiner wird. Ne?
Nicht unbedingt tatsächlich, witzigerweise.
Ach so, okay.
Also, es ist immer witzig, wenn der Chirurg halt über Chemotherapien spricht. Ich bin mir sicher, dass eine Reihe von Kinderonkologinnen und medizinischen Onkologinnen gleich sagen werden, um Gottes Willen, warum? Aber bei den Knochensarkomen gibt es 2 große Gruppen, die von einer Chemotherapie stark profitieren. Das sind die Osteosarkome und die Ewing-Sarkome. Mhm. Die Chemotherapie wird bei diesen Erkrankungen deswegen durchgeführt, weil wir früher in den 70er Jahren, ne, die Erfahrung gemacht hatten, wenn wir nur operieren, in Anführungsstrichen nur, nach der Diagnosestellung und auch sehr radikal sind, trotzdem haben wir da gesehen, dass die allermeisten von den Betroffenen innerhalb von kürzester Zeit Tochtergeschwülste entwickelt haben.
Also Metastasen?
Metastasen.
Oh, okay.
Im restlichen Körper. Und daraus hat man erkannt, okay, die Operation scheint für diese 2 Entitäten nicht auszureichen. Mhm. Und deswegen wurden die ersten Studien dann aufgelegt, wo auch zusätzlich Medikamententherapien, also Chemotherapien, durchgeführt worden sind. Und wo man auch gesehen hat, innerhalb von tatsächlich sehr kurzer Zeit, dass man die Überlebenserwartung von den Betroffenen sehr, sehr, sehr stark verbessern konnte.
Okay.
Durch die Chemotherapie und die Operation, durch die Kombination. Deswegen wird die Chemotherapie durchgeführt. Bei den Osteosarkomen, also Tumoren, die auch Knochengewebe im Tumor selber bilden, kann es sein, dass die Tumorzellen durch die Chemotherapie versterben, aber dass der gebaute Knochen, der neu gebaute Knochen, wird nicht weniger werden. Sprich, in aller Regel sehen wir in den Bildern, dass der Tumor, wenn überhaupt, einen sehr geringen Volumeneffekt durch die Chemotherapie erfährt.
Ach, okay.
Bei den Ewing-Sarkomen ist es ein bisschen anders. Die sind weicher, wenn man das jetzt so grob sagen möchte. Und die sind auch chemosensibel. Chemosensibel bedeutet, die sprechen gut auf die Chemotherapie an. Mhm. Und bei den Ewing-Sarkomen kann es tatsächlich sein, dass wir sehen, dass das Volumen des Tumors, das Ausmaß des Tumors deutlich kleiner wird unter der Chemotherapie. Mhm. Weil wir aber trotzdem die Operationsplanung nicht nur anhand der Bilder nach Chemotherapie durchführen, aber auch berücksichtigen bei der Operationsplanung, wie die Ausdehnung des Tumors vor der Chemotherapie war, ist die Volumenreduktion jetzt nicht immer von einem so großen Vorteil und auch nicht unbedingt das größte Ziel der Chemotherapie.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie bräuchten nochmal neue Bilder, bevor die Operation starten kann, machen Sie dann hier vor Ort oder muss man dann nochmal irgendwo hingehen, die Bilder zu machen oder wie ist das dann?
Es hängt davon ab, wo die Patientinnen und Patienten behandelt werden. Mhm. Wenn die Chemotherapien bei uns im Haus stattfinden, kann es sein, dass die Bildgebung auch bei uns gemacht wird. Mhm. Bei Betroffenen, die die Chemotherapie in der Nähe von zu Hause machen und zu uns für die Operationsplanung, für die Beratung zur Operation und irgendwann für die eigentliche Operation kommen, haben wir aus Kapazitätsgründen nicht die Möglichkeit, ambulant die Untersuchungen durchzuführen. Wir empfehlen in der Regel, dass die Untersuchungen heimatnah erfolgen und mitgebracht werden. Ja. Wir geben auch klare Empfehlungen, wie die Untersuchungen aussehen sollen. Okay. Und sollten es mal Patientinnen und Patienten geben, die zu uns kommen und keinerlei Möglichkeit gehabt haben, aktuelle Bilder bei sich zu machen, haben wir ambulante, niedergelassene Kooperationspartner, wo wir kurzfristig einen Termin kriegen und wo wir dann halt die Patienten verweisen können.
Ah ja, okay. Wenn wir jetzt wirklich konkret zur Operation kommen, ich glaube, dann ist ja wirklich eine der wichtigsten Nachrichten überhaupt, dass man unbedingt und wirklich unbedingt an ein Sarkomzentrum muss. Ne?
Genau, und zwar ein Sarkomzentrum, wo auch Erfahrung besteht, also bei der Behandlung von Knochensarkomen insbesondere.
Wie findet man das denn?
Es gibt unterschiedliche Wege, wie man das finden kann. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat eine Reihe von Zentren für die Behandlung von spezifischen Krebsarten zertifiziert.
Ja.
Und die Ergebnisse, die zertifizierten Zentren, sind auf einer Internetseite, die heißt Oncomap, aufgelistet. Man muss dann auswählen, was man möchte, in dem Fall halt ein Sarkomzentrum,
ja,
was auch dann für Knochensarkomen zertifiziert ist. Und dann kann man schauen, deutschlandweit, wo solche Sarkomzentren, die für den Schwerpunkt Knochen zertifiziert sind, zu finden sind. Es gibt auch andere Zertifizierungen, zum Beispiel die EURECAN-Zertifizierung von der Europäischen Union, grob gesagt. Die kann man auch entsprechend über die Internetseiten aufrufen und finden.
Vielleicht sagen Sie mal ein paar Worte dazu, warum ist es so wichtig, zu einem Sarkomzentrum zu kommen?
Es gibt tausende Gründe. Also grundsätzlich kann man das einfach darstellen. Jemand, der jeden Tag etwas macht, hat mehr Erfahrung, mehr Expertise in dieser einen Sache, die man durchführt. Sprich, wenn ich jetzt von total seltenen Tumoren spreche und ich einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre mal als sehr begabter Chirurg, also begabter Operateur, eine Behandlung anbiete, ist es, ich sage mal vorsichtig, unwahrscheinlich, dass ich das genauso gut anbieten kann wie jemand, der nichts anderes tut, außer diese Operationen jeden Tag, jede Woche durchzuführen. Das ist die erste Sache, die ich denke, jedem plausibel ist. Es gibt aber auch Daten, die das Ganze ein bisschen belegen. Es gibt eine Reihe von Studien, von Auswertungen, von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die operative Behandlung von Knochensarkomen in erfahrenen Zentren, ja, und da wird zwar immer diskutiert, was genau ist das erfahrene Zentrum, wo soll man halt die Grenze ziehen, aber unabhängig ist davon, dass die Behandlung, die operativen Behandlungen in erfahrenen Zentren mit einem besseren Ergebnis für die Betroffenen einhergeht. Besseres Ergebnis bedeutet auf der einen Seite, die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor zurückkommt, ist geringer.
Das ist wirklich nochmal wirklich wichtig. Okay, ich glaube, wir kommen dann gleich nochmal später zu diesem Punkt. Genau. Wir hatten jetzt schon mal ein bisschen kurz reingeschaut. Ist es eigentlich quasi Standard vor der Operation eine andere Therapie, also eine Chemotherapie zu machen, oder ist es mal so, mal so?
Es hängt sehr stark vom Tumor ab.
Okay.
Und da fängt schon mal an, ein bisschen komplexer zu werden. Knochensarkome sind selten. Wir wissen gar nicht, wie viele wir pro Jahr in Deutschland haben, nicht genau, aber wir rechnen ungefähr damit, dass wir so plus minus 450 neue Fälle pro Jahr haben.
Auch in ganz Deutschland?
In ganz Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern.
Wow, okay.
Und da haben wir erstmal die drei großen Player. Die Osteosarkome und die Ewing-Sarkome, die wir schon mal genannt haben, die treten sehr häufig bei Kindern und Jugendlichen auf, die Osteosarkome aber auch bei älteren Menschen, die Ewing-Sarkome auch bei Erwachsenen. Und dann haben wir die Chondrosarkome, die tendenziell bei Erwachsenen, vielleicht ältere Erwachsenen eher auftreten.
Okay.
Und dann haben wir noch eine Reihe von anderen sehr seltenen Knochensarkomen, die besondere Merkmale aufweisen. Ich werde jetzt nur zwei, drei Namen nennen, also Chordome, die im Bereich der Wirbelsäule hauptsächlich auftreten, oder vielleicht Adamantinome, die fast ausschließlich in der Tibia auftreten.
Okay. Das ist, wo ist die Tibia? Das ist am Knie.
Der Schlüssel- und Schienbein, genau.
Schienbein
wäre das. Und jedes Knochensarkom wird unterschiedlich behandelt. Also bei den...
Das muss ich aber nochmal fragen. Alle das sind in den 450 drin?
Leider Gottes ja.
Wow, okay. Mhm.
Und das macht ja, deswegen meine ich, also es kann naturgemäß nicht so viele Leute geben, die sehr erfahren damit sind, weil wir einfach auch in einem großen Land wie Deutschland nicht die Anzahl der Fälle haben, um zu sagen, Mensch, da können hunderte von Leuten einfach mal in der Behandlung von diesen Tumoren involviert sein.
Ja.
Genau, also nehmen wir jetzt einmal das Osteosarkom. Das ist der häufigste bösartige Knochentumor. Die Standardbehandlung, die wir grundsätzlich empfehlen mit dem Ziel der Heilung, wäre eine Kombination aus Operation und Chemotherapie. Mhm. Und zwar so, dass die Chemotherapie in aller Regel sowohl vor als auch nach der Operation stattfindet.
Ah, okay. Mhm.
Beim Ewing-Sarkom ist es genauso. Mhm. Die Ewing-Sarkome sind aber anders als die Osteosarkome auch strahlensensibel. Sprich, die Strahlentherapie kann zusätzlich zur Operation in einigen Betroffenen sinnvoll sein.
Ja, die erste Frage wäre, was ist denn überhaupt das Ziel der Operation?
Bei fast allen Knochensarkomen ist das klare Ziel der Operation den tumorbefallenen Knochen inklusive einer Sicherheitsschicht von gesunden Gewebe drumherum zu entfernen, in einem Stück, ohne den Tumor zu sehen, ohne den Tumor zu eröffnen. Das bedeutet, dass wenn wir einen Tumor haben, der vom Knochen in die Weichteile, also in die Muskulatur oder wo auch immer wächst, kann es sein, dass wir auch Anteile der Muskulatur entfernen müssen, gemeinsam aber mit dem betroffenen Knochensegment und so weiter und so fort.
Also jetzt hatten Sie ja gerade beschrieben, dass Sie den Tumor quasi so entfernen, dass Sie den Tumor selber gar nicht sehen, ja? Was, ich sag mal, für einen Laien ein bisschen überraschend klingt. Das macht man warum? Warum ist das so, dass man da so vorgeht?
Also es geht immer um Wahrscheinlichkeiten in der Medizin. Und ich möchte, wenn ich eine Operation durchführe, dass das Risiko, dass die Erkrankung wiederkommt, vor allem an der Stelle, wo ich die Operation durchführe, das ist das, was der Chirurg, die Chirurgin am ehesten beeinflussen kann, so gering wie möglich bleibt.
Ja.
Um dieses Ziel zu erreichen, dass der Tumor möglichst nicht zurückkommen wird an der Stelle, dass wir kein sogenanntes Lokalrezidiv haben werden, wissen wir, dass es wichtig ist, dass ich um den Tumor herum so eine Schicht von gesundem Gewebe so als Sicherheitsabstand habe. Mhm. Wenn ich entlang des Tumors operiere oder wenn ich sogar den Tumor eröffne, wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommen wird, um einiges höher ist. Und bei vor allem einigen Tumoren wie das Osteosarkom und das Ewing-Sarkom, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen zusätzlich eine Chemotherapie, haben wir einen guten Versuch für die Behandlung. Das ist der erste Versuch. Mhm. Wir müssen im Rahmen der ersten Behandlung alles so weit richtig machen, sofern es in unserer Hand liegt. Ne? Weil wenn der Tumor einmal wiederkommt, haben wir sehr schlechte Karten. Das bedeutet, wenn die Chemotherapie super angeschlagen hat, aber ich bei der Operation den Tumor eröffne, ohne dass es geplant war, oder halt den Tumor entlang des Tumors operiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, bis deutlich höher, dass der Tumor wiederkommen wird. Und dann spricht er nicht mehr so gut an auf die Chemotherapie, beziehungsweise wir haben keine so effektiven Chemotherapien, die wir anbieten können.
Das heißt, der erste Schuss muss sitzen?
Genau so ist es.
Mhm.
Genau
okay.
So.
Mhm. Und wenn man jetzt den Tumor entfernt hat, so wie Sie gesagt haben, so quasi also komplett, ich glaube, das ist ja oftmals dann das große Thema, dass die Tumoren ja erstaunliche Größe, also gerade Sarkome haben ja manchmal wirklich erstaunliche Größe, ne? Weiß ich was, so 10 Zentimeter sind wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich.
10 Zentimeter wäre sogar auch ein Tumor, den wir als relativ klein noch bezeichnen würden.
Und dann hat man ja immer die Problematik, dass natürlich halt viel drumherum ist, was ja ganz wichtig ist, ja, also was ich was, gerade wenn man Gliedmaße oder was ich wo. Und dann ist immer das Thema, wie schaffe ich denn das so zu entfernen und die Funktionalität noch zu erhalten, also dass man das Bein und den Arm oder was immer auch noch gut benutzen kann.
Genau, auch dafür ist die Behandlung in einem erfahrenen Knochensarkomzentrum wichtig. weil man jetzt nicht anhand von Theorien spricht, Mensch, dieser Muskel macht eigentlich dies, sprich, wenn ich ihn jetzt mal rausnehmen würde, müsste dies und jenes sein. Nein, wir erleben das jeden Tag. Mhm. Ich weiß anhand von den Rückmeldungen von unseren Patientinnen und Patienten ziemlich genau, was man erwarten kann, wenn man die und jene Operation macht. Grundsätzlich muss man sagen, dass die operative Behandlung von einem Knochensarkom bei jedem einzelnen Betroffenen unterschiedlich ausfällt, je nachdem nicht nur, wie groß der Tumor ist, nicht nur, welchen Knochen oder welchen Teil des Knochens er befallen hat, aber auch, wächst der Tumor in die Weichteile und welche Weichteile um den Knochen herum sind befallen und so weiter und so fort.
Also das kann schon passieren. Ne? Also man stellt sich ja immer so vor, dass der Knochen wie so was Hartes und klar Definiertes ist. Ne? Aber das kann, beim Tumor kann es schon passieren, dass er wirklich hineinwächst in die
Weichteile, genau. Also die Tumoren wachsen in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich schnell aus dem Knochen heraus, weil die ja die anatomischen Grenzen, also die Bereiche von unserem Körper gar nicht respektieren. Die wollen einfach mehr an Volumen gewinnen, größer werden. Und dann ist es für die Tumoren relativ egal, ob der Knochen halt eine gewisse Form hat. Solange der Tumor nicht so schnell wächst, versucht er natürlich auch den Wächst des geringsten Widerstandes zu nehmen. Aber ab einem Zeitpunkt versucht er auch gegen anatomischen Grenzen hinauszuwachsen und wächst dann häufig, bis sehr häufig auch in die Weichteile hinein.
Und die müssen dann quasi auch mit entfernt werden?
Genau. Also da, wo ich in der Bildgebung sehe, dass ich ein Tumorgewebe habe, um dieses Tumorgewebe herum muss ich auch gesundes Gewebe mit entfernen.
Ja. Wenn man jetzt so eben befallenes Weichgewebe mit rausnehmen muss, dann ist ja immer die Frage, kann denn das, also zum Beispiel Gliedmaßen, Arme, Beine, können die erhalten werden oder nicht? Ne?
Also bei den allermeisten Betroffenen, die ein Knochensarkom haben, im Bereich der Gliedmaßen, der Extremitäten, also im Arm oder im Bein, können wir eine Entfernung des Tumors vornehmen, ohne das Bein oder den Arm zu verlieren. Allerdings gibt es wenige Betroffene, wo dieses Ziel, den Tumor komplett zu entfernen, mit einem Sicherheitsabstand drumherum, entweder technisch nicht erreichen können, ohne das Bein oder den Arm zu verlieren, ohne eine Amputation, beziehungsweise wo wir dann offen mit dem Betroffenen sprechen müssen und sagen müssen, das ist machbar, technisch kriege ich es hin, aber die Rekonstruktion, die ich anbieten kann, wird am Ende bedeuten, vor allem im Bereich des Beines, dass die Funktion schlechter ist als das, was man mit einer Amputation erreichen kann. Und da müssen wir auch offen über die Ziele der Operation, was für den Betroffenen wichtig ist, sprechen und gemeinsam zu einer Therapieentscheidung kommen.
Wenn wir jetzt aber erst noch mal bleiben bei dem Aspekt, dass man das Gliedmaßen erhalten kann, was gibt es denn da? Gerade mein Knochen ist ja etwas, was super wichtig ist, ja, weil es trägt ja alles. Ja, sozusagen ohne Knochen geht ja nichts. Ja? Was gibt es denn heutzutage dafür Möglichkeiten?
Also die allermeisten Tumoren treten in der Nähe von Gelenken auf. Das bedeutet, dass wir im Rahmen der Operation den einen Gelenkpartner verlieren müssen. Nehmen wir jetzt als Beispiel das Kniegelenk. Das bildet sich zusammen durch den Oberschenkelknochen und das Schienbein. Ja. Wir haben die Kniescheibe auch, aber die lassen wir jetzt kurz aus und vor. Wenn der Tumor also im unteren Teil des Oberschenkelknochens ist und ich den kompletten unteren Teil des Oberschenkelknochens entferne, dann habe ich zwar das Schienbein noch komplett erhalten, aber das Gelenk ist an sich nicht mehr funktionsfähig, weil die Bänder, die für die Stabilität des Gelenkes zuständig sind und auch die knorpeligen Oberflächen, die dafür sorgen, dass das Gelenk sich reibungslos bewegen kann, sind einfach auf der einen Seite nicht mehr da und somit können wir das nicht mehr so rekonstruieren, wie es früher war.
Ja.
Aus diesem Grund für die meisten von den Knochensarkomen benutzen wir sogenannte Tumorprothesen für die Rekonstruktion.
Tumorprothese? Das Wort habe ich noch nie gehört. Was bedeutet das denn?
Tumorprothese ist eine besondere Art von Metallimplantaten, die speziell dafür entwickelt worden sind, nicht nur die Gelenkoberfläche zu ersetzen, wie es bei den normalen künstlichen Kniegelenken oder Hüftgelenken der Fall ist, sondern auch die Gelenkoberfläche, aber auch den Anteil des betroffenen Knochens entfernen können. Und ich habe tatsächlich auch ein Beispiel mitgebracht.
Oh ja, bitte zeigen Sie uns das.
Also so würde eine Tumorprothese aussehen. Okay. Das ist der Gelenkteil der Prothese.
Ja.
Also das wäre hier in dem Fall ein Kniegelenk, beziehungsweise die Prothese an sich heißt distaler Femoersatz, also unterer Ersatz des Oberschenkelknochens.
Ja.
Der Tumor in diesem Fall sitzt im unteren Anteil des Oberschenkelknochens. Der Anteil ist ersetzt worden. Und dafür haben wir auf der einen Seite eine Prothese, eine Metallprothese,
ja,
die wir mit verschiedenen Hülsen in ihrer Länge variieren können, dass wir möglichst die Länge auch rekonstruieren können, die wir entfernt haben.
Mhm.
Dann haben wir hier den Gelenkmechanismus. Also das ist der Teil, der uns erlaubt, die Stabilität im Kniegelenk wieder zu rekonstruieren. Also dieser kleine Stift hier übernimmt die Funktion, die die Bänder vorher hatten.
Ach so, ja, genau, okay.
Dieses Plastikteil hier ist für die reibungslose Bewegung,
ja,
im Gelenk. Und dann haben wir auf der einen Seite hier unten den Gelenkpartner im Schienbein.
Ja.
Das Ganze muss irgendwie mit dem gesunden Knochen wieder zusammenkommen. Das macht dieser Teil der Prothese. Und das Ganze muss auch natürlich mit dem gesunden Teil des Oberschenkelknochens zusammenkommen. Das macht dieser Stift hier, der in den gesunden Knochen hineingebracht wird und mit der Prothese mit Schrauben verbunden wird.
Och.
Und so sieht es am Ende aus. So haben wir den Knochendefekt rekonstruiert.
Das sieht goldig aus. Ist das Gold? Oder?
Nein, das ist tatsächlich nicht Gold. Das ist Titanitrit. Das ist eine spezielle Beschichtung, die gewisse Vorteile hat. Und das ist aber tatsächlich Silber.
Ah, und was jetzt ich dann wirklich spannend finde, wo werden denn jetzt die Muskelsehnen dann wieder dran gemacht, damit am Ende muss ja mit den Muskeln dann wieder sich verbinden, damit man das bewegen kann. Wie geht denn das?
Hervorragende Frage.
Okay.
Aber auch das hängt davon ab, wo ich operiere.
Aha.
Und zwar jetzt in diesem Beispiel haben wir den unteren Teil des Oberschenkelknochens.
Mhm.
Es gibt wenige Muskeln, die in diesem Bereich, den wir entfernen, ansetzen. Diese Muskeln können aber abgelöst werden vom Knochen,
mhm,
ohne dass die wieder refixiert werden, ohne dass wir einen relevanten Funktionsverlust erleben. Das hat auch zum Teil damit was zu tun, dass die abgelösten Muskeln sich trotzdem vernarben und dass die Ansätze von diesen Muskeln jetzt nicht so wichtig waren für die Funktion des Beines.
Jetzt bin ich verwirrt. Also die meisten Muskeln, sagen Sie, sind eigentlich eher am Knochenschaft? Und gar nicht am Knie, oder wie?
Nee.
Wo sind denn die Muskeln dran, damit ich dann mein Bein bewegen kann?
Im Fall des Kniegelenkes sind die meisten, die wichtigsten Muskeln am Schienbein. Solange ich das Schienbein erhalte,
okay,
ist zum Beispiel der Streckmuskel fürs Kniegelenk, der wichtigste Muskel fürs Gehen,
ja,
intakt. Der hat hier der läuft am Knochen lang, über das Gelenk hinaus und setzt aber am Schienbein an. Das bedeutet, wenn ich also diese Rekonstruktion mache, weil der Tumor am unteren Teil des Oberschenkelknochens lag, besteht keine zusätzliche Notwendigkeit, diese Weichteile, diese Sehnen, mhm, zu rekonstruieren. Es sieht aber ganz anders aus,
ja,
wenn der Tumor im oberen Teil des Schienbeines sitzt, weil dann werden wir den oberen Teil des Schienbeins entfernen müssen,
mhm,
da, wo die sogenannte Strecksehne, mhm, ansetzt. Die wird dann abgelöst und dann wird sie in Deutschland in den allermeisten Fällen mit einem Kunstschlauch wieder, der um die Prothese herangebracht wird, an die Prothese angenäht.
Also ich habe dann quasi, ich sag mal, Plastik und da kann ich das dann wieder dran festmachen.
Genau, genau so ist
okay.
es. Genau.
Aha.
Und dasselbe sieht auch, so sieht es genau auch mit den Tumoren, die am oberen Teil des Oberschenkelknochens sitzen, weil die, da sitzen auch sehr viele Sehnen an, die für die Stabilität des Beckens beim Gehen, beim Laufen notwendig sind. Auch Operationen in diesem Bereich bedeuten, dass wir möglichst viele von diesen Sehnen rekonstruieren müssen.
Mhm.
Anders als beim unteren Teil des Oberschenkelknochens.
Das klingt wirklich extrem spannend. Und ich muss sagen, also seit wann gibt es überhaupt so diese Art von Operation?
Jetzt würde ich lügen. Also ich denke, die ersten Prothesen wurden so in den 60er, 70er entwickelt.
Okay.
Die waren aber damals nicht ganz so herkömmlich erhältlich. Wenn ich mich nicht irre, denke ich, gab es schon in den 80er Jahren die Möglichkeit, solche Prothesen einzubauen. Die wurden aber speziell für jeden Betroffenen angefertigt.
Ah.
Und das hat witzigerweise dazu geführt, dass man mit der Chemotherapie angefangen hat. Etwas, wo wir heute sagen, also das macht in vielen Situationen auch Sinn.
Ja.
Das war früher aus der Notwendigkeit herausgekommen. Wir brauchen Zeit bis zur Operation, bis wir die Prothese hergestellt haben. Deswegen überbrücken wir diese Zeit mit der Chemotherapie,
okay,
und machen die Operation dann, wenn die Prothese fertig ist. Und sofern ich das richtig weiß, Ende der 90er sind solche Prothesen wie diese hier auf den Markt gekommen, die dann wie ein modulares Baukastensystem aufgebaut sind, wo ich alle Teile in den allermeisten Fällen da habe und die kann ich so beliebig kombinieren, damit ich die Rekonstruktion so mache, wie ich sie brauche.
Und jetzt hatten wir vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, manchmal geht das aber nicht, sondern man muss dann tatsächlich amputieren.
Genau.
Und was wäre denn da die Begründung, warum muss, also wie ist das Szenario, wie ist die Situation, dass man sagen muss, nee, also eigentlich, das können wir jetzt nicht machen, sondern wir müssen amputieren?
Also es gibt zwei Hauptgründe. Der erste Hauptgrund ist, ich kann auf gut Deutsch gesagt jetzt nicht genug vom gesunden Gewebe erhalten, damit das Bein, der Arm am Ende noch überhaupt irgendeine Funktion hat. Wenn der Tumor komplett die Gefäße und die Nerven, die für die Funktion des Beines oder des Armes infiltriert hat, weiß ich, ich habe ja gesagt, ich will ja den Tumor geschlossen, umgeben von gesundem Gewebe entfernen, dass ich die Gefäße und die Nerven nicht erhalten kann. Die Gefäße kann ich rekonstruieren, die Nerven nicht. Wenn ich auch sehr viel von der Muskulatur verliere, macht es irgendwann keinen Sinn, nur Haut und Metall irgendwie zu versuchen zu erhalten oder einzubauen, weil das wird nicht funktionieren. Wenn wir uns überlegen, dass man mit einer Unterschenkelamputation ein exzellentes funktionelles Ergebnis hat und dass man sogar viel mehr Sachen im Alltag machen kann, als mit der erhaltenen Extremität in diesem Fall, dann müssen wir offen mit den Betroffenen auch sprechen, was sind denn die Ziele, die für einen wichtig sind und was ist die beste Therapieoption für die Person.
Ich meine, wir kennen das ja inzwischen alle von Paralympics, ja, dass teilweise diese Exoprothesen, die ja dann ganz anders aussehen als eigentlich das also klassische Gliedmaß, ja, aber dass sie eben mit diesen Federn, Sprungfedern quasi als Unterschenkel oder als Fußersatz wirklich tolle Funktionalitäten hinkriegen. Ne?
Genau, das ist natürlich jetzt, also nochmal, da gehen wir in Richtung Leistungssport.
Ja.
Die sehen auch komisch aus, kann man offen sagen.
Ja.
Die benötigt man im Alltag, auch wenn man Sport im Alltag macht, nicht.
Ach so, okay.
Es sei denn, man will wirklich also Leistungssport machen. Aber es gibt auch trotzdem eine Reihe von speziellen Exoprothesen, die auch ein bisschen unterschiedlich aussehen können, die zum Beispiel jetzt den Betroffenen erlauben, zu joggen. Auf nassen Oberflächen, auf Felsen zu springen und mit dem Fuß anzusetzen und wieder weiterzulaufen. Die erlauben den Betroffenen zu schwimmen und so weiter und so fort. Sodass man sagen kann, okay, alles klar, das sind Sachen, die ich mit der Exoprothese nach einer Amputation erreichen kann, aber vielleicht mit dem Erhalt der Extremität in gewissen Ausnahmefällen, wie gesagt, vielleicht gar nicht erreichen kann. Und dann stellt sich die Frage, was ist für mich wichtiger? Das Bein zu erhalten, wissen, dass ich damit nicht so viel im Alltag machen kann, oder eher die Funktion, dass ich mehr vom Alltag selber habe. Und das ist eine individuelle Frage, da gibt es keine richtige und keine falschen Antworten. Jeder Mensch hat unterschiedliche Prioritäten, aber das ist auch unser Job, gemeinsam mit den Betroffenen und auch der Familie, zu sagen, was ist für dich das Richtige und wie erreichen wir denn das Richtige für dich?
Also das heißt tatsächlich, dass bevor jetzt eine Operation gestartet wird, dass es dann wirklich ein intensives Gespräch gibt, wo man dann halt beide Optionen beleuchtet. Und also ich meine natürlich immer mit einer gewissen Tendenz. Ne? Wahrscheinlich gibt es halt schon ein Grundszenario, wo es eher eine Tendenz Richtung Erhalt gibt oder ein Grundszenario, wo es mehr Richtung Tendenz Amputation geht. Aber dass man das dann tatsächlich offen mit dem Patienten bespricht und dann eine gemeinsame Entscheidung trifft. Ja?
Also genau, das wird sehr offen diskutiert. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich werde grundsätzlich nie eine Amputation erwägen, wenn ich nicht der Meinung bin, dass es überhaupt einen Vorteil bringt.
Ja, ja, klar.
Und ich habe ja gesagt, bei den allermeisten Betroffenen kommt die Amputation, also benötigt man die Amputation nicht.
Ja.
dann wird tendenziell eher nur diskutiert, was man halt sonst für rekonstruktive Möglichkeiten hat oder halt andere Einzelheiten. Aber wenn es darum geht, dass man sagt, ich kann die Amputation nicht vermeiden, dann muss ich das ausführlich erklären. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich der Meinung bin, wenn wir der Meinung sind, dass wir beide Optionen anbieten, dann müssen wir es ehrlich mit demjenigen besprechen. Und manchmal reicht dann auch nicht unbedingt ein Gespräch aus. Ja. Da muss man halt ein zweites oder im schlimmsten Fall sogar auch ein drittes Gespräch in Kauf nehmen, damit wir sicher sind, wenn wir die Operation durchführen, dass der Betroffene auch davon überzeugt ist und sagt, ja, das war für mich das Richtige.
Ja. Wie ist so aktuell die Rate ungefähr von erhaltenen Operationen und Amputationen?
Also ich würde sagen, ungefähr 90% der Menschen mit Knochensarkomen im Bereich der Extremitäten werden Extremitäten erhaltend operiert. Und so ca. 10% oder vielleicht 5-10%, da müssen wir über eine Amputation sprechen.
Ah ja, aber das klingt doch wirklich nach einer sehr guten Rate. Ja. Und wenn man dann die Operation gemacht hat, wie geht es denn dann weiter?
Auch das ist stark davon abhängig, was für einen Tumor man hat. Wir haben wieder von den Osteosarkomen und von den Ewing-Sarkomen gesprochen, wo wir gesagt haben, Chemotherapie findet vor und nach der Operation statt. Sprich, wenn die Operation vorbei ist, wenn die Wunde in Heilung sich befindet, dann versuchen wir, möglichst ohne unnötige Zeit zu verlieren, die Betroffenen wieder an die behandelnden Kinderonkologinnen oder medizinischen Onkologinnen weiterzuleiten oder zu verlegen, damit es mit der Chemotherapie weitergehen kann.
Okay.
Beziehungsweise beim Ewing-Sarkom, wo wir auch die Strahlentherapie manchmal in Erwägung ziehen, auch das wird dann nach der Operation durchgeführt. Aber irgendwann ist die Behandlung trotzdem abgeschlossen und dann geht es darum, wieder zurück ins normale Leben zurückzukehren. Mhm. Auf der einen Seite gibt es jeder Mensch, der eine Krebserkrankung hat, hat Anrecht auf eine onkologische Rehabilitationsmaßnahme.
Ja.
Und die ist sehr wichtig. Wenn wir in Anführungsstrichen nur operiert haben, geht es hauptsächlich um einen Muskelaufbau, Gangtraining und so weiter und so fort. Wenn ich aber zusätzlich auch mehrere Monate lang eine Chemotherapie erhalten habe oder auch zusätzlich vielleicht eine Strahlentherapie, ist irgendwann der gesamte Körper platt.
Mhm.
Und dann benötigt man eine Zeit, wo man halt wieder sich erholt von der gesamten Behandlung, wo man auch wieder lernt, damit umzugehen, auch halt ohne diese Erkrankung zu leben und auch wieder trotzdem die Funktion der betroffenen Extremität zu verbessern.
Ist das dann meistens eine Reha, die man dann stationär macht, also an einem Ort, oder macht man das ambulant quasi von zu Hause aus?
Das ist natürlich für jeden selbst zu entscheiden.
Okay.
In der Regel nach einer kombinierten Behandlung mit Chemotherapie und Operation macht es durchaus Sinn, eine stationäre Reha über 3-4 Wochen wahrzunehmen. Wenn wir wieder in Anführungsstrichen nur eine Operation haben und wir jemanden haben, der bereits unmittelbar nach der Operation während des stationären Aufenthaltes zeigt, ich komme mit dem neuen Gelenk super zurecht, dann kann es auch sein, dass man sagt, Mensch, vielleicht will diese Person nicht unbedingt eine stationäre Behandlung haben. Da reden wir von ambulanten Physiotherapien oder einer ambulanten Reha.
Ah ja, sehr gut. Und gibt es denn auch Angebote speziell jetzt für Kinder und Jugendliche?
Es gibt Einrichtungen, die einen speziellen Fokus auf Kinder und Jugendliche setzen. Und auch da ist die Frage, es gibt Kliniken, die auch explizit für die Rehabilitationsmaßnahme von Kindern, Jugendlichen mit Krebserkrankungen ausgelegt sind, die auch einen orthopädischen Schwerpunkt haben. Sprich, es gibt ja unterschiedliche Krebserkrankungen im Kindesalter, leider Gottes.
Ja.
Aber auch für Kinder, die auch ein Sarkom hatten, gibt es Einrichtungen, die auch erfahren sind.
Und dann gibt es ja noch die Nachsorge. Über wie viele Jahre erstreckt die sich?
Gute Frage, sehr gute Frage. Also die Nachsorge hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, einfach sicher zu gehen, dass der Tumor nicht wiederkommt, beziehungsweise falls bei manchen Betroffenen der Tumor doch wiederkommen sollte, dass wir es rechtzeitig oder so früh wie möglich, besser gesagt, erkennen.
Mhm.
Diese Nachsorge wird in der Regel für mindestens 5 Jahre, langsam zunehmend eher für 10 Jahre durchgeführt.
Aha.
Wenn wir aber eine Metallprothese einbauen, wissen wir, dass diese Metallprothese jetzt nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Wir wissen, dass solche Prothesen irgendwann ausgetauscht werden müssen. Die haben kein Verfallsdatum. Es ist nicht so, dass man sagt, so lange ist sie gut und ab dann muss man sie austauschen. Aber bei unterschiedlichen Betroffenen kann es mal früher, mal später, mal deutlich später irgendwann so weit sein, dass wir merken, ja, hier werden wir demnächst wieder operieren müssen. Und auch wenn die onkologische Nachsorge abgeschlossen ist, bei Leuten, die eine Metallprothese haben, empfehlen wir mehr oder weniger einmal im Jahr, dass wir eine Kontrolle bei uns durchführen.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, damit haben wir wirklich einen ganz tollen Überblick bekommen über die Operation der Knochensarkome und auch wirklich sehr spannend, hier diese Endoprothese zu sehen. Lieber Herr Professor Andreu, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke für die Einladung.